Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Was ist dein Ventil? Was machst du, wenn du eine Pause brauchst, dein Kopf aber nicht zur Ruhe kommt? Ich brauche meistens einen Spaziergang, einen Moment alleine und leise in der Natur. Wenn alles zu laut ist, brauche ich Musik, ein Lied, das ich nicht nur höre, sondern fühle. Früher bin ich stundenlang spazieren gegangen und es war die schönste Me-Time. Danach wirkte jedes Problem kleiner. Ich hatte einen Plan und konnte mich mit neuer Energie an den Schreibtisch setzen. Die heutige Geschichte hat mich selbst überrascht, da ich anfangs einen anderen Schwerpunkt plante. Doch das Gespräch und das Schreiben danach hat sich in eine ganz andere Richtung gedreht. Wie immer findest du auf Instagram den Kapitelpost und Danielas Lieblingslied. Kleiner Spoiler, das Lied hat ihr Mann für sie geschrieben. Ich freue mich, wenn du auch da vorbeischaust und wünsche dir jetzt viel Spaß beim folgenden Kapitel. Ihre Beine und Füße sind angeschwollen und schmerzen. Sie hadert mit sich. Was soll sie machen? Aufgeben? Sicher nicht. Aber kann sie wirklich einen Tag Pause nehmen und schummeln? Sie könnte ja die Kilometer vom nächsten Tag mit dem Bus fahren. Das würde auch eigentlich niemand merken. Für heute Abend nimmt sie eine Schmerztablette, vertagt die Entscheidung und geht schlafen. Wir sind heute direkt in das Leben von Daniela Elmecker eingestiegen. Sie ist 49 Jahre alt, Mutter von 4 Söhnen, Ehefrau und hat einen eigenen Friseursalon. Gerade befanden wir uns am Freitag, den 29. September 2023. Daniela ist in Mansilla de las Mulas. Der kleine Ort mit 5000 Einwohnern liegt in der Provinz León in Spanien. Der Jakobsweg führt durch den kleinen Ort. Aber fangen wir von vorne an. Eins noch kurz, ich kann kein Spanisch, deshalb verzeiht mir bitte die manchmal oder vielleicht immer nicht korrekte Aussprache der Orte und Gebiete. Wir alle haben schon mal vom Jakobsweg gehört und wissen, dass es ein religiöser Pilgerweg ist. Aber was ist seine Geschichte? Kurzer Exkurs. Der Jakobsweg ist ein Sammelbegriff für alle Pilgerwege, die durch ganz Europa zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Galicien, Spanien, zum Ziel haben. Die meisten meinen mit dem Begriff Jakobsweg den Camino Frans. Dieser ist der älteste und bekannteste Weg und war die hochmittelalterliche Hauptverkehrsachse Nordspaniens. Der Legende zufolge wurden die Gebeine des Apostels Jakobus, der 44 Jahre nach Christus starb, nach Spanien gebracht und in Galizien beigesetzt. Doch dies gerät in Vergessenheit. Erst im 9. Jahrhundert soll einem Hirten namens Pelagius durch ein Sternlicht der Weg zur Grabstätte in Santiago de Compostela gewiesen worden sein. Durch die Wiederentdeckung wurde die Grabstelle einer der wichtigsten Pilgerziele neben Rom und Jerusalem. Das erste Mal wurde der Weg 1047 urkundlich erwähnt. Seine Blütezeit erlebte er vom 11. bis zum 13. Jahrhundert. 36 Jahre dauerte der Bau der Kathedrale von Santiago. 1211 wurde sie über den Grab vom Apostel Jakobus fertiggestellt. Sie entstand in der Glanzzeit der römischen Baukunst und Bildhauerei und ist das Ziel des Pilgerweges Camino Frans. Heute wird der Pilgerweg von sehr vielen Menschen begangen. Er ist offen für alle Religionen und auch für nicht-religiöse Menschen. Die Gründe dafür, diesen Weg auf sich zu nehmen, sind vielfältig. Oft eine Mischung aus spiritueller Reise, Selbstfindung, Gemeinschaft, sportlichen Zielen, Natur und Herausforderungen. Danielas erster Pilgerweg von ihrem Zuhause weg nach Mariazell ging sie gemeinsam mit einer Bekannten. Angela fragte sie danach, ob sie mit ihr den Camino Frans gehen möchte.
Die hat mich dann eines Tages gefragt und hat gesagt, Mahe, möchtest du nicht mit mir den Jakobsweg gehen? Weil mit dir könnte ich mir das vorstellen. Weil du brauchst dann natürlich schon eine Person, gell? Ich meine, du bist da von der Früh bis auf die Nacht miteinander unterwegs, weißt nicht, wie es da geht, ob einer spinnt oder nicht, oder ob ich was falsch sage. Und das war mir klar, also ich weiß, Angela kann ich was sagen, das habe ich gewusst, und sie hat sich auch gedacht, nein, die spinnt dann nicht drei Tage, wenn irgendwas ist, gell? Ja. Weil du musst das ausmachen können. Und die hat mich dann gefragt und ich habe dann sie gesagt, ja, ich war einer schon gegangen, aber noch nicht jetzt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, prinzipiell sage ich zu jedem, mach es selber dann, wenn du denkst, du willst das machen und warte nicht auf Pension, weil du einfach nicht weißt, was dann dort ist.
Ja.
Weil manche leider doch halt auch krank sind oder was nicht mehr machen können. Und habe dann gesagt, hey, vielleicht gehe ich doch mit. Und ich glaube, das war dann eine Entscheidung von nicht ganz eine Woche. Ich habe natürlich daheim geredet, also ich habe schon entschieden gehabt, ich habe mir gedacht, nein, ich mache das einfach. Aber natürlich geht das nicht so einfach, wenn nur so viel im Haus sind.
Daniela konnte sich wegen ihrer Selbstständigkeit leichter Zeit freiräumen. Sie haben noch die letzte Prüfung ihres Sohnes abgewartet, damit Daniela nicht im Kopf noch zu Hause ist. Am Montag, den 18. September 2023, ging dann ihre Reise nach Wien los. Am folgenden Tag hob der Flieger um 5.30 Uhr mit dem Ziel Balbio ab. Weiter ging es mit dem Bus nach Locrono. Um 13 Uhr verließen sie die Stadt und fanden die erste Markierung. Für die beiden war es klar, dass sie ihr Gepäck selber tragen und den Shuttle-Dienst nicht in Anspruch nehmen. Beim Zusammenpacken stand Daniela vor ihrem Bett und dachte, das ist jetzt nix. Wie soll man damit einen Monat leben? Du glaubst es nicht, aber es geht. Und für Daniela war es das Befreiendste. Und bis heute tut sie sich beim Packen leichter und nimmt nicht mehr zu viel mit. Nicht so wie wir anderen wahrscheinlich. Wenn es dich jetzt wie mich interessiert, was man alles mitnimmt, kannst du auf Instagram schauen. Dort findest du Danielas Rucksackinhalt. Okay, zurück zur Geschichte. Die beiden durften ganz am Anfang schon eine besondere Begegnung erleben. Nach 34,5 Kilometern, 43.500 Schritten und einer Gehzeit von 9,5 Stunden erreichten sie ein Haus. Das Blaue Haus. Da die beiden Frühaufsteher sind, kamen sie meistens als Erste zwischen 15 und 16 Uhr in den Albergoe, den Herbergen, an und hatten immer, außer einmal, Glück, dass noch Betten frei waren. Von außen sah das Blaue Haus etwas komisch aus. Sie wollten dort anfangs nicht bleiben, aber in den Orten gibt es meist nur ein oder zwei Herbergen, die oft schon sehr bald voll waren. Die einzige Option, die sie hatten, war das Blaue Haus zu nehmen oder nochmals weiterzugehen. Sie entschieden sich für das Blaue Haus und der vorerst mürrische, ältere Betreuer erwies sich als sehr herzlicher und umsorgender Mensch. Die beiden gingen duschen und wuschen ihre Wäsche. Um 18 Uhr gab es das gemeinsame Abendessen. Der Linseneintopf mit Weißbrot und das Joghurt mit Fruchtmus schmeckten herrlich. Das, was ihnen im Kopf blieb, war die Verabschiedung bei ihrem frühen Aufbruch am nächsten Tag. Die beiden packten um 6 Uhr die Rucksäcke. Der Hausherr stand extra früher auf, gab ihnen Proviant mit und segneten die beiden mit einem Kreuzzeichen. Als sie um 6.30 Uhr das Haus verließen, war es dunkel, etwas windig, aber warm. Die beiden gingen wie immer im Lichtkegel der Stirnlampen los. Nach 2 Stunden machten sie die erste Pause und frühstückten. Es ging weiter, aber die Begegnung mit dem anfangs mürrischen und dann doch so herzlichen Gastgeber blieb bei Daniela und Angela in warmer Erinnerung. Sie redeten lange über ihre Gedanken und über das Gefühl, das seine Geste auslöste. Daniela liebt es zu wandern. Sie und ihre Cousine stellen sich regelmäßig Challenges. Wie viel kann man an einem Tag gehen? Oft gibt es Touren, die 3, 4 oder 5 Tage dauern. Dieses Jahr im Frühling stehen 75 Kilometer an einem Tag gehen als Ziel an. Für sie ist das Wandern eine Art Ventil. Sie kann dabei am besten abschalten.
Es ist eigentlich immer jetzt über irgendein Weg in meinen Kopf, den ich da meistens gehe. Aber natürlich sowas langs nicht. Würde ich auch nicht mehr machen, wenn nicht irgendwer dabei ist von meiner Familie. Also ich würde es für meine Kinder machen und für meine Mann. Aber wenn mich jetzt nur mal eine Freundin fragt und sagt, boah, gehen wir nur mal einen Monat wandern, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich es mache, weil es landschaftlich das nicht hergibt, was wir in Österreich haben.
Mhm. Ja.
Das ist mir voll angegangen. Aber das ist wahrscheinlich der Sinn und Zweck von dem Weg, damit du ja nicht so angelenkt bist, sag jetzt einmal, dass du dich mit dir selber beschäftigst. Und das weiß ich auch noch genau, wo ich gegangen bin, wie ich mir gedacht habe, boah, ich kann die Bäume nicht mehr anschauen und auch die Steine, ich muss jetzt über mich selber nachdenken. Das weiß ich noch genau, wo das war. Mhm. Und dann kommst du natürlich mental in eine ganz andere Welt rein.
Ja.
Die was mit dir macht.
Ja.
Die für manche gut war, für manche nicht. Auch nachher, wie ich heimgekommen bin oder wie ich ja jetzt bin, haben sie gesagt, ja, das hat dich schon verändert.
Ja.
Aber ich glaube, dass du auch nicht viel entscheidest, wenn du nicht irgendwie spürst, du möchtest irgendeine Veränderung.
Daniela zeigte dieser Monat gehen, dass Grenzen oft nur im Kopf entstehen. Sie hatte sehr bald schon Probleme mit ihren Füßen. Blasen, die nicht oberflächlich waren, sondern tief nach innen gingen. Donnerstag, der 28. September 2023. Daniela umsorgt ihre Blasen. Jeden Tag dauert es länger, sie zu verbinden und sich dann erträglich in die Schuhe zu zwängen. Und dennoch verließ sie wie immer gemeinsam mit Angela die Herberge um 6.15 Uhr. Der Vollmond erhellte die Nacht. Während sie plaudernd ihren Weg bestritten, fuhr ein Traktor in ihre Richtung, was ungewöhnlich war, denn bis 9 Uhr waren sie immer alleine. Keine Autos, keine Maschinen, keine Menschen, die unterwegs waren. Doch genau an diesem Tag kam ein Bauer an ihnen vorbei und erklärte ihnen auf Spanisch, mit Unterstützung seiner Hände und Füße, dass sie auf dem falschen Weg seien. »No, no, wir wollen in diese Richtung«, probierten die beiden zu erklären. Verzweifelt gestikulierte der Bauer und bat sie, ihm zu folgen. Sie fuhren 100 Meter zurück und er zeigte auf einen Wegweiser aus Holz, der nach links wies. Auf ihm bemalt war die Jakobsmuschel, die wir alle schon mal gesehen haben. Aber was bedeutet sie eigentlich? Die Legende der Jakobsmuschel besagt, dass bei der Überführung der Gebeine des Apostels ein Ritter ins Meer stürzte. Wie durch ein Wunder tauchte er unversehrt und bedeckt mit Muscheln wieder auf. Diese Muscheln wurden Jakobsmuscheln getauft und sind seither das Schutzsymbol der Pilger. Früher dienten sie als Beweis für die Pilgerreise und wurden am Gewand getragen. Heute dienen sie den Pilgern, wie auch Daniela, als Wegweiser. Sie hatten das Schild mit der Jakobsmuschel in der Dunkelheit übersehen und bedankten sich bei dem Bauern unentwegt für seine Hilfe. Die beiden blieben noch kurz stehen und sahen den Traktor nach, bis er in der Morgendämmerung verschwand. Nach 34 Kilometern, 42.000 Schritten und 8,5 Stunden kamen sie in Mansilla de las Mulas an. Kommt dir der Ortsname bekannt vor? Das liegt daran, weil wir damit in die Geschichte gestartet sind. Danielas Füße wurden immer wunder. Den Rat anderer Pilger gefolgt, startete Daniela am nächsten Tag Plan B und fuhr mit dem Bus nach Leon. Sie besorgte sich neue Schuhe und fragte in der Apotheke nach Rat. Der Apotheker meinte, dass sie sicher ein paar Tage pausieren muss. Niedergeschlagen verließ sie die Apotheke und traf auf Rita. Sie merkte, dass Daniela am Boden zerstört war. Mit Geschichten aus ihren Pilgerreisen lenkte sie Daniela ab und tröstete sie. Außerdem schenkte Rita ihr eines ihrer drei spezieller Pilgersocken, mit denen sie keine weiteren Blasen mehr bekam. Wenn Daniela heute Bilder ihrer Füße sieht und sich daran zurückerinnert, kann sie nicht glauben, dass sie weitergegangen ist. Jeder und jeder, den sie traf, riet ihr, eine Pause zu machen oder überhaupt abzubrechen. Das meinte sie damit, Grenzen entstehen in erster Linie im Kopf. Für Daniela war es klar, dass sie nicht aufgibt und den Weg zu Ende geht. Sie hat es geschafft, die ganze zweite Hälfte zu gehen. Sie konnte die Schmerzen beim Gehen ganz ausblenden.
Also ich glaube, ich war viel, viel mehr gegangen, wenn nicht wer gesagt hätte, also einmal war eine Ärztin dabei, die gesagt, wenn du das entzündest, dann musst du 3 Tage liegen.
Okay.
Einmal war ich in einer Apotheken, der hat auch zu mir gesagt, ich darf nicht weitergehen. Mhm. Weil da habe ich dann wirklich auch so ein Spray gebraucht, weil es halt nicht mehr gegangen ist. Also ich selber hätte das alles ignoriert. Aber da bin ich dann schon, habe mir gedacht, bei mir jetzt die Hälfte, aufgeben will ich gar nicht. Das war auch dort, wie ich mir daheim angerufen habe, weil ich nicht mehr gewusst habe, was ich tun soll. Mhm. Und meine Mama hat dann auch gesagt, ich brauche das ja nicht sagen, weil du hast das ja selber schon entschieden.
Ja.
Und das stimmt auch. Also ich habe sie entschieden gehabt, dass ich sicher nicht aufgib. Es ist dann so gewesen, dass ich es irgendwann akzeptiert habe und dass ich halt dann einfach das, was ich gehen habe, können und die Tage bin ich gegangen und auch oft zu einem Bus. Und da, das waren zum Beispiel auch Tage, wo wir halt nicht miteinander unterwegs waren, ja, weil das eine andere Strecke gewesen ist. Und ich habe mir natürlich dann schon immer eher das gesucht, dass ich zumindest nur halbwegs am Originalweg bleibe.
Okay.
Weil du hast schon die Möglichkeiten gehabt, dass du ganz woanders fährst, aber das wollte ich ja nicht.
Ja.
Und das hat sich auch ein wenig schwierig gemacht. Oder es war, ich bin von einem Zug ausgestiegen und Daniela ruft mich an und sagt, sie ist jetzt in der Herberge, wo bist denn du? Und ich sage da und sagt sie, hey, ja, das habe ich ihm erklärt, aber da fährt kein Zug hin. Sag ich, wie, ich bin ja gerade ausgestiegen. Jetzt waren da wirklich zwei Ortschaften, die gleich geheißen haben.
Ah.
Auf die Idee war ich auch nicht gekommen. Ich meine, ich habe Gott sei Dank die richtige erwischt. Ich habe dann eh nur 12 Kilometer weggehen müssen, das habe ich auch gewusst.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, nein, ich bin jetzt da kurz bei der Ortsdorfe und laut, also Navi ist ja auch, geht auch nicht überall natürlich.
Mhm.
Habe ich gesagt, aber es müsste passen und es hat auch dann passt. Aber natürlich, wenn die wer anruft und sagt, na, da fährt kein Zug hin, denkst du, wo bin ich denn jetzt? Du kennst dich ja nicht aus.
Ja.
Aber es hat eh Gott sei Dank überpasst.
Montag, 9. Oktober 2023. Der letzte Tag. Die letzten Kilometer. Die letzten Meter. Schon um 10.45 Uhr erreichten sie den Haupteingang der Kathedrale, wo bereits viele Menschen Schlangen stehen, um die Kirche zu besichtigen. Sie müssen noch den Torbogen durchschreiten, bevor sie den Plaza de Obreador, auf Deutsch Werkstattplatz, vor der Kathedrale erreichen. Nach 23 Pilgertagen, nach 116 Stunden reine Gehzeit, nach 560 Kilometern, nach 702.000 Schritten. Danielas erster Gedanke war, ich hab's wirklich geschafft. Daniela und Angela umarmen sich innig. Es scheint unfassbar, dass sie nach all den Schwierigkeiten und dem Erlebten jetzt auf dem großen Platz in Santiago de Compostela stehen. In Daniela macht sich Dankbarkeit, Demut, Stolz und tiefe Zufriedenheit breit. Am Jakobsweg haben ihre eigenen Füße die 702.000 Schritte machen müssen. Aber hätte sie das ohne die Unterstützung anderer geschafft, als extreme Einzelkämpferin sicherlich. Aber mit der Unterstützung von wildfremden Leuten, von den Herbergengebern bis zum Bauern am Traktor, war es einfach leichter. Und es war ein wunderbares Gefühl, von anderen Leuten umsorgt zu werden. Von Leuten, die sich nicht ein Folgegeschäft erhoffen, sondern einfach nur hilfsbereit sein wollen. Und genau das trifft sich mit Danielas naturell. Ich dachte immer, wenn man sich entscheidet, einen Pilgerweg zu gehen, dass einem etwas Schlimmes passiert ist, dass man etwas verarbeiten muss. Deshalb dachte ich anfangs, die Geschichte wird mit einem schlimmen Einsatz beginnen und dann zum Pilgerweg weitergehen. Ich habe eine riesige Hochachtung vor Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten, da es einer der wichtigsten Jobs und Ehrenämter in unserer Gesellschaft ist. Ich sehe als erstes und oft auch nur das Positive, Menschen helfen, eine Gemeinschaft sein, für andere da sein, sehe ich aber auch immer einen Schatten, der dabei ist. Die schwierigen Einsätze, die Einsätze, an denen man zu spät kommt. Daniela machte 1994 mit 18 Jahren den für den Führerschein verpflichtenden Erste-Hilfe-Kurs über 16 Stunden. Danach hatte ihre Freundin und sie aber nicht das Gefühl, im Notfall helfen zu können. Ihr Kursleiter meinte dazu, da müsst ihr zur Rettung gehen und Sanitäter werden. Also schaute sich Daniela ihre Dienststelle an, machte die Ausbildung zur Sanitäterin und blieb 8 Jahre dabei.
Es ist auch so, dass ich damals sicher das Ganze leichter genommen habe oder leichter verarbeitet habe. Es war nur, warum ich dann aufgehört habe, war einfach, wenn ich zu Sachen gekommen bin, was mit Kindern waren, die was ungefähr so alt waren, wie ich die eigenen gehabt habe.
Mhm.
Und da siehst du halt dann schon die Parallelen oder hast du Angst, dass das selber passiert. Wenn das jetzt ist, meine, jetzt sind alle mal über 18 bei mir, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, ist zwar voll tragisch natürlich, aber ich nehme es nicht mehr auf mich selber mit.
Ja.
Also, und du kannst halt mit öderer Leid oder mit manches halt einfach leichter reden als wie in jungen Jahren.
2018 entschied sich Daniela, wieder im Rettungsdienst aktiv zu werden und musste die Ausbildung ein zweites Mal machen. Zwischen damals und heute ist ein riesiger Unterschied. Damals wurde zum Beispiel auch der Notarztdienst erst aufgebaut. Es war insgesamt eher ein Mitfahren und Dabeilernen. Heute dauert die Ausbildung berufsbegleitend ein Dreivierteljahr oder man hat die Zeit für einen 6-wöchigen Intensivkurs im Sommer. Man lernt alles viel genauer und ist danach mit einem viel breiteren Wissen für die vielen möglichen Anlässe von Einsätzen aufgestellt. Ich schätze es sehr und habe selbst auch schon mal beanspruchen dürfen, was Sanitäter leisten. Angefangen mit all den vielen Transporten und eher kleineren Einsätze. Aber es gibt auch immer wieder die ganz schwierigen Einsätze. Und das kann jeden in seiner Dienstzeit treffen. Und wie das diese Sanitäter meistern, davor habe ich einen ganz großen Respekt. Wobei mir Daniela auch gesagt hat, dass man es sich nicht so dramatisch vorstellen muss. Ja, es sind immer Emotionen da, aber du wirst dafür ausgebildet. Und in ganz schwierigen Situationen gibt es auch für sie professionelle Unterstützung. Aber meistens reichen die guten Gespräche und die Gemeinschaft, um schwierige Situationen zu bewältigen. Und die gleiche Gemeinschaft verschönert die dankbaren und lustigen Momente, die es im Rettungsdienst auch gibt.
Da sind wir ganz in einem anderen Gebiet, wo wir ja eigentlich gar nicht zuständig sind, sind wir zu einem Unfall dazugekommen, nur weil wir von Linz reingefahren sind und halt das nächste Auto waren, was dort in der Nähe war. Und da ist zum Beispiel mein Führerschein neulich gegangen. Und bei mir haben damals genau einer hat im Führerschein gemacht und der nächste hat angefangen, weil halt die so knapp beieinander sind. Und da denkst du dann schon, da bist du natürlich schon eine richtig Mama und denkst dir, boah, hey, was ist, wenn das dein Sohn passiert? Ich meine, er selber, er war auch schwer verletzt, aber es sind trotzdem zwei gestorben bei dem Unfall. Und wir haben zum Beispiel genau in dem Moment den Lenker gehabt, den wir geführt haben. Und der wollte halt auch immer wissen, ob die anderen noch leben. Und das Recht haben wir nicht, dass wir das sagen. Das muss ja wer anderen, also ja. Möchte ich auch nicht haben, muss ich auch dazu sagen. Aber eigentlich war das dort so die Situation, wo ich mir gedacht habe, boah, eigentlich musst du jetzt voll super liegen.
Ja.
Du liegst die ganze Zeit wenn auch. Und das ist dann schon, das geht dazu. Und das hat auch sicher ein Eichel gebaut. Also solche Sachen oder eben mit kleinen Kindern, die dauern halt einfach länger. Wenn wer ein gewisses Öter hat oder auch krank war, ist es halt auch oft eine Erlösung.
Ja.
Muss man auch dazu sagen. Also da denke ich mir oft, da muss man halt einfach anschätzen, wie eingeschränkt sein Leben war durch die Krankheit oder so.
Das Rote Kreuz bietet nach solchen Einsätzen mit wem vom Kriseninterventionsteam an, zu reden. Über das soeben Erlebte zu reden ist für Daniela und ihre KollegInnen und Kollegen wichtig, auch wenn es nur kleine Einsätze waren. Das Schöne an so einer Organisation ist, dass du nicht alleine bist. Es ist wichtig, darüber zu reden und am leichtesten ist es halt mit Kollegen, da die meisten schon ähnliche Situationen erlebt haben und man sich dadurch einfach besser versteht. Alle 14 Tage fährt Daniela mit dem gleichen Kollegen. Der Vorteil dabei ist, dass man sich kennt und jeder weiß, was er macht und was der andere macht. Es gibt auch immer wieder die Einsätze, bei denen sie froh ist, einen männlichen Kollegen dabei zu haben. Oft sind es welche, wo Alkohol mitspielt. Oder es sind Vorurteile, wie im folgenden Beispiel, über die man aber lachen kann.
Wir haben schon ein paar Mal ein Mädchenauto gehabt, Gavazalia wie Geschichte. Wir sind voll motiviert nach Limau gefahren und haben einen Herrn geholt. Und ich habe den nicht gekannt. Meine Kollegin dann nachher hat gesagt, mei, jetzt das Essen von Kindern. Ich bin dann erst spät draufgekommen. Der ist halt so, na, Frauen beim Rettungsdienst, da gehören schon Männer hin.
Okay.
Also der war so ungefähr 80 Jahre. Und bin natürlich auch voller Elan eingegangen. Guten Morgen, heute haben sie einen Joker, sie haben ein Mädelsauto erwischt. Und für den ist die Welt zusammengebrochen. Der hat mit dem nicht umgehen können. Und der hat auch wirklich, also mir die Fahrt hat ungefähr dauert, sage ich jetzt mal 25 Minuten. Und die letzten 10 Minuten habe ich Antworten gekriegt auf meine Fragen. Vorher nicht. Das gehört halt auch dazu.
Was Daniela dir noch mitgeben will, ist, dass jeder, der gerne anderen Leuten hilft, bei allen Rettungsorganisationen und wohltätigen Einrichtungen immer gerne gesehen ist. Man muss dafür nicht Sanitäter sein oder mit Patienten im engeren Sinne zu tun haben. Du kannst bei diesen Organisationen ganz viel machen. Vom Sanitäter, den wir alle gleich im Kopf haben, bis zum Krankentransport, Essen ausliefern oder einen Lesedienst für Ältere oder Kinder. Der Grund, warum sich Daniela ein zweites Mal für den Rettungsdienst entschieden hat, war, dass sie etwas Sinnvolles in ihrer Freizeit machen wollte. Anderen helfen. Sie dachte vor 9 Jahren immer wieder an die Zeit von damals, wo sie wunderbare Momente des Hilfeleistens erleben durfte. Und da vieles davon etwas ist, was du immer brauchen kannst, sei es in der Familie, beim Wandern oder egal wo du eigentlich bist. Wenn du Interesse hast, dich mehr zu informieren oder im Rettungsdienst tätig werden willst, findest du in den Shownotes einen Link. Danielas Zwischenton war ein ganz besonderer für mich. Sie war über sich selbst überrascht, dass sie nicht mehr nervös war und hat im gleichen Satz mich gelobt, dass ich ihr Sicherheit gab und es ein Gespräch wurde und kein Interview. Mir ist wichtig, dass meine Gäste sich wohl und sicher fühlen. Es ist schön zu hören, dass es mir gelingt. Auch wenn es sich gerade komisch anfühlt, mich selbst zu loben. Für sie war es überraschend, dass ich sie zum Podcast eingeladen habe, denn sie ist ja nur, wer wir alle sind. Und genau das macht es aus. Sie ist eine, die vermeintlich Grenzen im positiven Sinne überschreitet, kann trotz Blasen auf den Füßen noch wochenlang weitermarschieren und schafft es, neben Beruf und Familie auch noch ehrenamtliches Engagement zu leisten. Und sie macht es, weil es ihr gut damit geht. Nicht, weil es gerade hip ist, sondern einfach ihrer inneren Stimme folgend. Bei mir ist nach dem Gespräch und dem Schreiben der Geschichte folgender Satz hängen geblieben. Grenzen entstehen erst im Kopf. Viel zu oft hören wir von außen und ganz oft von uns selber, du schaffst es nicht, träum nicht so groß. Oder man hält seine Erwartungen sicherheitshalber klein, damit man nicht enttäuscht wird. Ich merke es selbst, in jeder Minute, die ich an diesem Podcast arbeite, dass wir vieles schaffen können, stärker und ausdauernder sind, als wir glauben. Hättest du mir vor einem Jahr gesagt, ich plane einen Podcast, hätte ich es nicht geglaubt. Etwas später ist mir die Idee dafür gekommen. Hättest du mir im Juni gesagt, ich starte ihn, hätte ich gelacht. Da habe ich zwar schon die ersten Folgen skizziert, aber eine Umsetzung war gefühlt außer Reichweite. Und hättest du mir gesagt, dass die erste Folge über 350 Mal gehört wird, hätte ich geglaubt, du denkst dir das aus. In uns liegt eine Stärke, Ausdauer und Leidenschaft, die wir erst erkennen, wenn wir sie brauchen. Was ist dein Zwischenton? Was klingt in dir nach? Lass es mich hier in den Kommentaren oder auf Instagram wissen. Wenn dir das Kapitel gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn teilst und mir folgst. Die nächste Folge erscheint erst eine Woche später, am 4. Februar. Da ich danach auf Reha bin, wird auch in dieser Zeit kein Kapitel erscheinen. Mehr dazu erfährst du dann in 2 Wochen. Wenn du trotz der Unregelmäßigkeit kein Kapitel verpassen willst, dann aktiviere auch gleich die Glocke. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Achte auf dich und deine Mitmenschen.